vier Vorträge an einem Tag anzuhören. Aber auf diese Weise kriegen wir wenigstens einen ganz guten Überblick. Zumindest einen Einblick, würde ich sagen. Und so wie wir uns heute Nachmittag mit dem Norden befasst haben und bis zu dem Nordkönig Ahab gekommen waren, so wollen wir jetzt auf seinen Gegenpart im Süden noch das Augenmerk richten für heute Abend. Ich denke, es wird etwas kürzer werden als heute Nachmittag. Auf den Josaphat. Josaphat regierte etwa zeitgleich mit Ahab, 872 bis 848 vor Christus. Zwei Jahre früher kam Ahab an die Macht, 874, und er regierte bis 853 vor Christus. Und das Schöne ist, dass wir jetzt mit Josaphat mal ein richtig gutes Beispiel vor Augen haben. Ich denke, das ist zum Abschluss des Tages auch ermutigend. Es gab mal eine Zeit auch in unserem Land, da wurde von Männern allgemein erwartet, dass sie stark sein sollten, starke Männer. Dieses Ziel galt auch für kleine Jungs schon erstrebenswert. Wenn irgendwelche Mütter oder Tanten oder Omas einem den Spinat reinprügeln wollten oder den Reisbrei, dann sagten sie, nun isst das, damit du auch mal groß und stark wirst. Kamen vielleicht die Älteren unter uns noch so zu hören bekommen. Der Feminismus hat dann eher das Gegenteil, das Gegenideal aufgebaut, den Softie. Wobei inzwischen auch einige Feministinnen gemerkt haben, dass eine starke Schulter zum Anlehnen selten den Kopf eines Softies trägt. Sogar die Bibel geht davon aus, dass Männer stark sein sollen. Jetzt runzeln einige Damen die Stirn, ich verstehe gar nicht warum. Ehrlich gesagt, ich glaube wirklich, dass eine starke Schulter zum Anlehnen selten den Kopf eines Softies trägt. So, sogar die Bibel geht davon aus, dass Männer stark sein sollen. 1. Korinther 16, Vers 13. Wachet, steht im Glauben, seid männlich und stark. Nun, in neueren Übersetzungen wird das schamhaft vertuscht, obwohl das griechische Wort, was da steht, wirklich so heißt. Sogar die sonst gute Luther 84 übersetzt hier mit seid mutig und stark. Naja, das entspricht nicht dem, was da steht. Schlachter 2000 ist hier besser, seid mannhaft, seid stark. Es gehört also offensichtlich einiger Mut dazu, in unserer Zeit griechische Texte aus dem 1. Jahrhundert wörtlich zu übersetzen. Und mit 1. Korinther 16 ist natürlich nicht gemeint, dass Stärke nur bei Männern zu finden sei. Oder dass alle Männer automatisch stark sind. Das natürlich nicht. Männlich, was heißt das? Männlich heißt, dass die Männer vorangehen sollen, dass sie ihren Frauen Geborgenheit geben sollen, dass sie ihnen eine klare Orientierung vermitteln sollen, dass sie Vorbilder im Glauben sein sollen, dass sie Führung wahrnehmen sollen, dass sie in diesem Sinne männlich und stark sind. Und es ist kein Zufall, Könige, Priester, Familienoberhäupter, Apostel, Gemeindeleiter sind in der Bibel Männer. Und das ist nicht einfach nur kulturgeschichtlich bedingt. Was Paulus schreibt darüber, dass Gemeindeleitung nur durch Männer wahrgenommen werden soll, das begründet er nicht durch die Tradition oder durch die Zeitgeschichte, sondern das begründet er und damit Gott ganz prinzipiell, heilsgeschichtlich, christologisch, also von Christus ausgehend. Wenn Paulus das geschrieben hätte, was damals in dem Zeitgeist üblich war, dann wären ganz andere Äußerungen da herausgekommen. Es gab damals Priesterinnen in den Religionen, es gab Matriarchat, es gab eine langsam sich entwickelnde Gnosis, die so das androgyne Ideal pries, also diese Männ-Weiblichkeit, und von einer Gottheit ausging, die weder männlich noch weiblich war, in der das weibliche Element aber den stärkeren Part abgab. Also es ist alles nicht so neu, das gab es auch damals schon. Aber Paulus hat es eben anders geschrieben und die ganze Bibel hat es anders gesagt. Gleichzeitig lehrt die Bibel aber auch, dass Frauen stark sein sollen. Epheser 6, Vers 10 richtet sich an die ganze Gemeinde, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Oder Nehemia 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist nicht nur an Männer gerichtet, sondern auch Frauen. John MacArthur hat ein interessantes Buch geschrieben, 12 Extraordinary Women, 12 außergewöhnliche Frauen. Einige wissen ja vielleicht, sein Buch über die 12 Jünger lautet 12 ganz gewöhnliche Männer, 12 Ordinary Men, und das Buch über die Frauen heißt dann 12 Extraordinary Women. Okay, und Wilhelm Busch hat auf die Frage, wer ihn denn theologisch am stärksten geprägt hätte, geantwortet: meine Mutter. Das ist beides wahr. Männer sollen Führungsverantwortung wahrnehmen in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde. Aber auch Frauen sollen stark sein im Glauben, starke Persönlichkeiten werden, starke Wirkungen erzielen. Und Frauen sollen so viel innere Stärke gewinnen, dass sie sich aus geistlicher Überzeugung ihren Männern freiwillig unterordnen, nach Epheser 5. Dazu ist Stärke nötig. Es gilt generell, nur ein Starker kann sich unterordnen. Und viele Leute, die sich ständig dagegen sträuben, sich irgendwo unterzuordnen, offenbaren damit nur unfreiwillig ihre Schwäche. Geistliche Stärke kann und soll auch in der jungen Generation heranwachsen. In 1. Johannes 2, Vers 14 schreibt der Apostel: ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid. Und dann sagt er auch noch den Grund für diese Stärke: weil das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Diese jungen Leute haben noch nicht die volle Reife, sie haben noch nicht die Erfahrung der Älteren und sie sind trotzdem schon stark durch das Wort Gottes. Wir sollen also alle stark werden. Und deshalb richtet sich der letzte Text, den wir heute Abend studieren, natürlich an uns alle. Wenn wir in unserer Predigtreihe jetzt den nächsten König kennenlernen, dessen Auftreten, dessen ersten Amtsjahre sich mit diesem Satz zusammenfassen lassen: Josaphat war ein starker König. Und so wie wir aus den Schwächen und aus den Sünden der Könige lernen können, so auch aus ihren Stärken und aus ihren Tugenden. Und deshalb lautet unser Thema heute Abend: wie man stark wird. Das ist Josaphat, das Kapitel, das wir über ihn genauer studieren. Noch einmal weiter bitte, mit einmal weiterklicken noch. Jawohl, vielen Dank. Wie man stark wird. Das Kapitel, was wir über ihn studieren werden, ist 2. Chronik 17. Und es lohnt sich wirklich, da nochmal genauer reinzuschauen. Und ich hoffe, dass ihr alle nach dem guten Essen und nach dem langen Tag noch einmal von Gott so die Konzentration geschenkt bekommt, wir alle, dass wir nochmal richtig hinschauen, weil es lohnt sich ungemein. Also, Josaphat, 2. Chronik berichtet ganz ausführlich über ihn. Wir konzentrieren uns jetzt heute Abend auf dieses eine Kapitel 17. Das stellt uns von Anfang bis Ende einen starken König vor. Militärisch stark, ökonomisch stark, diplomatisch stark, in seiner persönlichen Wirkung stark, in seinem Mitarbeiterstab, alles stark. Und jetzt müssen wir sehen, woran wir das festmachen. Der Vater Asa, über den davor berichtet wird, der hatte gut begonnen und sich dann im Laufe seiner Amtszeit durch bestimmte falsche Entscheidungen sehr geschwächt. Während seiner letzten Amtsjahre war Asa schwer krank geworden, und es gibt einige Hinweise darauf, dass Josaphat schon während der letzten 2, 3 Regierungsjahre seines Vaters so eine Art Vizekönig war. Und fast alles, was wir jetzt über seine Herrschaft erfahren, hat mit Stärke zu tun. Fangen wir mal an mit 2. Chronik 17. Und sein Sohn Josaphat, also Asas Sohn Josaphat, wurde König an seiner Stadt und wurde mächtig gegenüber Israel. Das kommt erst mal vor. Er legt also mächtig gegenüber dem Nordreich. Er ist ja König von Juda. Er legte Kriegsvolk in alle festen Städte Judas und setzte Amtsleute ein im Lande Juda und in den Städten Ephraims, die sein Vater Asa erobert hatte. Und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte wie vormals sein Vater David und suchte nicht die Bale, sondern den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und nicht so wie Israel. Darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand. Und ganz Juda gab Josaphat Geschenke und er hatte großen Reichtum und viel Ehre. Und als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde, entfernte er wieder die Opferhöhen und die Aschera-Bilder aus Juda. Und so weiter. Josaphat ist stark. Das ist das stimmige Gesamtbild. Und das Interessante für uns ist nun, dass gleich klar gemacht wird, wem er diese Stärke verdankt, wer die Quelle seiner Stärke ist. Vers 3, der Herr war mit Josaphat. Vers 5, darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand. Vers 10, da kam der Schrecken des Herrn über alle Königreiche der Länder. Also das ist schon mal klar, die Quelle der Stärke ist der Herr. Alle echte Stärke kommt von Gott. Und deswegen sagt Paulus in Epheser 6, Vers 10, seid stark in dem Herrn. Das heißt, Einerseits betont die Bibel ganz klar unsere Abhängigkeit vom Herrn, dass er allein uns die Stärke schenken kann. Aber Gottes Wort macht auch klar, dass Josaphat Verantwortung trug für seine Stärke. Dafür, dass er stark war, trug er auch die Verantwortung. Die anderen Könige hatten ja denselben Gott geglaubt. Aber die waren nicht so stark. Und hier in Vers 3 steht ein dickes Denn. Der Herr war mit Josaphat, denn, das heißt, er tat bestimmte Dinge, die ihn stark machten. Und das ist ein wichtiger Hinweis für uns. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, sorry, ich bin nun mal nicht so stark. Sondern wir müssen uns fragen, du musst dich fragen, was kann ich tun? Wo liegt meine Verantwortung dafür, dass Gottes Stärke in meinem Leben zum Tragen kommt? Wo liegt meine Verantwortung dafür, dass Gottes Stärke meinen Leuten zugutekommt? Wo liegt meine Verantwortung dafür, dass ich seinem Reich dienen kann in der Macht seiner Stärke? Wir sollen nicht alle die gleichen Aufgaben übernehmen, aber wir sollen alle stark werden. Im Leben mit Jesus, im Dienst für Jesus. Und dazu können wir bei Josaphat einiges lernen. Also wie man stark wird, ist das Thema. Und das Erste, was wir hier sehen, steht in den Versen 3 bis 5. Und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte wie vormals seinen Vater David und suchte nicht die Bale, sondern den Gott seines Vaters, damit ist hier wohl Asa gemeint, und wandelte in seinen Geboten und nicht so wie Israel. Darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand. Das Erste, er suchte starke Vorbilder. Das ist das Erste, wie man stark wird. Josaphat, er suchte starke Vorbilder. Hier ist wieder von David die Rede. Er wandelte in den früheren Wegen seines Vaters David. So kann man übersetzen. Also Vater ist da als Vorfahre gemeint. Das heißt, Josaphat kannte sich aus in der Geschichte seines Volkes. Josaphat hat gewusst, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen war. Josaphat hatte bestimmt die Berichte gehört, wie David den Goliath erlegt hatte. Wie David persönlich Gott vertraut hatte. Wie David treu im Glauben gehandelt hat. Das haben ihm seine Leute erzählt. Das hat er in den Texten gelesen. Und daran wollte Josaphat Maß nehmen. Was schon über David aufgeschrieben war, was ihm sein frommer Vater Asa über David bestimmt erzählt hatte. Und dann steht hier noch eine interessante Formulierung. Er wandelte, wörtlich kann man übersetzen, in den früheren Wegen seines Vaters David. In den früheren Wegen. Wahrscheinlich hatte er ein ehrliches Bild von David bekommen und darum nimmt Josaphat sich vor allem ein Vorbild an den Jahren, in denen David Gott konsequent gehorcht hatte. In den früheren Wegen. Nicht an dem, was er mit Bathseba getan hatte oder Uriah oder mit der Volkszählung. David, ein Vorbild aus der Geschichte. Und zugleich hatte Josaphat an seinem Vater Asa auch ein lebendes Beispiel. Wenn auch Asa nicht ganz ungebrochen war, wie man nachlesen kann. Aber hier steht in Vers 4, er suchte den Gott seines Vaters. Und hier ist wahrscheinlich sein leiblicher Vater gemeint. Wir wissen, dass Asa auch eindeutig gläubig gewesen war. Und insofern war er ein gutes Vorbild gewesen. Wenn auch mit einigen Brechungen in seiner Geschichte. Und bestimmt war es auch bei Asa so, dass er sich an seinen früheren Wegen orientierte. Das waren starke Vorbilder. Und Leute, von Vorbildern können wir nicht nur durch das lernen, was diese Vorbilder bejaht haben, sondern von Vorbildern lernen wir auch dadurch, wovon sie sich abgegrenzt haben. Das ist ganz wichtig. Vorbilder sagen nicht nur ein klares Ja, sondern Vorbilder sagen auch ein klares Nein, wo es nötig ist. Und das steht hier in Vers 3. Er suchte nicht die Bale. Er ging nicht zu den Götzen. Oder Vers 4. Er handelte nicht so wie Israel, also wie das Nordreich. Also, haltet fest. Zur Stärke gehört nicht nur, dass man das Richtige tut, sondern auch, dass man sich gegen das Falsche abgrenzt. Zur Stärke gehört nicht nur, dass ich an der richtigen Stelle Ja sage, sondern auch an der entsprechenden Stelle, wo es nötig ist, ein kräftiges Nein. Und das hat er auch gelernt. Also, das ist das Erste. Er suchte starke Vorbilder. Das ist hochinteressant. Wenn man die Person von Asa studiert, da haben wir jetzt nicht die Zeit dazu, dann kann man sehen, dass Asa aus einer sehr schlechten Tradition kam. Asa hatte kaum lebende Vorbilder gehabt. Und bei Asa macht Gottes Wort deutlich, dass Asa ausbrechen musste aus seiner Tradition, dass er eigene Schritte gehen musste. dass er sich von einer falschen Tradition trennen musste. Bei Josaphat, seinem Sohn, bekommen wir jetzt eine wichtige Ergänzung. Klar, der musste auch eigene Schritte gehen. Der hat auch den Glauben seines Vaters nicht einfach geerbt. Der musste sich auch selbst entscheiden. Der musste sich auch persönlich vor Gott beugen. Aber er hatte den Vorteil, gute lebende Vorbilder zu kennen. Wir müssen also beides festhalten. Einerseits, Glaube ist nicht vererbbar. Du musst deine eigenen Schritte gehen, du musst deine eigene Entscheidung treffen. Das lernen wir an Asa. Aber auch das andere. Die Kirchengeschichte beginnt nicht mit uns. Und das sehen wir bei Josaphat. Und deswegen, ihr Lieben, sollen wir dankbar von guten Vorbildern lernen. Das macht uns stark. Gedenket, sagt Hebräer 13, Vers 7, an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Oder Kapitel 12, Vers 1 im Hebräerbrief, wird gesprochen von der Wolke von Zeugen, die wir um uns haben. Und diese Wolke wird in Hebräer 11 ausführlich geschildert. Es ist schön, es ist stärkend, gute, lebende Vorbilder zu haben, ältere Christen. Und die Frage an jeden von uns, je älter, umso mehr, lautet, für wen kann ich ein gutes Vorbild sein? Gute, lebende Vorbilder. Aber es gibt auch gute Vorbilder aus der Geschichte des Glaubens. Gute Vorbilder in der Bibel. Gute Vorbilder, die wir kennenlernen durch Lebensbilder, durch Biografien. Und wenn du Biografien liest, lies sie immer mit dieser aktiven Frage, was kann ich von dem lernen? Was kann ich von der lernen? Du, das ist so wichtig, dass du über den Tellerrand deines Alltags hinausschaust. Dass du nicht immer nur in dem Umfeld dessen bleibst, was du sowieso schon kennst. Lass dich herausfordern. Gib dich nie mit dem geistlichen Stand zufrieden, in dem du gerade bist. Sei zufrieden, sei dankbar, klar. Aber versuche immer zu lernen, immer weiter zu lernen. Das hat mich stark beeindruckt, dass ich vor einiger Zeit von einem älteren Bruder aus unserem Malachi-Kreis hörte, wie er sagte, früher habe ich eigentlich eine bessere Meinung von mir gehabt. Und je älter ich werde, sinngemäß, umso mehr sehe ich, wie viel ich noch lernen muss. Das ist stark. Und ich denke, das ist das Geheimnis, warum manche ältere Christen, und ich kenne einige davon, warum manche ältere Christen so jung und so frisch wirken. Einfach, weil sie nicht nachlassen wollen, Christus ähnlicher zu werden. Und darum, ihr Lieben, sucht euch starke Vorbilder. Sucht euch lebende Vorbilder und solche, die schon zu der Wolke gehören, die schon beim Herrn sind. Das war der erste Grund für die Stärke Josaphats. Er suchte starke Vorbilder. Und je mehr er denen nacheiferte, umso mutiger wurde er selbst. Das ist Vers 6. Und als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde, entfernte er wieder die Opferhöhen und die Aschere-Bilder aus Juda. Und hier entdecken wir ein zweites Geheimnis von Josaphats Stärke. Zweitens, er stärkte seinen Mut. Erstens, er sucht starke Vorbilder. Zweitens, er stärkt seinen Mut. In der Luther-Übersetzung heißt es, als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde. Menge übersetzt auch sehr gut, weil ihm dann der Mut auf den Wegen des Herrn wuchs. Und das wollen wir festhalten. Josaphats Stärke hat etwas mit wachsendem Mut zu tun. Jesus will, dass wir mutig werden für ihn. Jesus will, dass wir uns mutig für ihn und für seine Wahrheit einsetzen. Manfred Siebald hat dieses Lied geschrieben, wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut. Natürlich sind wir vom Naturell, sind wir von unserem Persönlichkeitsprofil her, ich sage mal, unterschiedlich beherzt. Also Petrus war sicherlich beherzter und zupackender als Timotheus etwa. Bei dem man den Eindruck hat, aus dem, was Paulus schreibt, dass er dem manchmal so ein bisschen den Rücken stärken muss. Und nun macht Timotheus. Jeder von uns ist anders in seiner Charakterstruktur. Aber Mut? Mut brauchen wir alle. Und manche denken, das sei so eine Frage des Alters, so in der Jugend, da hat man noch den Schwung, aber im Alter, da wird man dann immer zaghafter. Ich glaube das nicht. Die biblische Logik, wir sagten das heute Nachmittag schon mal, geht genau andersherum. Je länger du mit Jesus lebst, umso mutiger solltest du werden. Je länger du mit Jesus lebst, umso mutiger solltest du werden. Die Frage ist doch, woher kam dieser wachsende Mut bei Josaphat? Man kann das wörtlich so übersetzen, Vers 6, da sein Herz den Wegen Jahwes folgte, erstarkte sein Mut. Das heißt, wenn du auf den Wegen des Herrn gehst, wenn du lernst, Jesus gehorsam zu dienen, dann wird er deinen Mut wachsen lassen. Und mit diesem wachsenden Mut kannst du ihm dann umso entschlossener dienen. Das verstärkt sich gegenseitig. Mut und Stärke sind zwei Seiten derselben Medaille. Wir brauchen Mut. Wir brauchen Mut, um unsere Schuld einzugestehen vor Jesus und manchmal auch vor Menschen. Wir brauchen Mut, um gegen den Strom zu schwimmen. Wir brauchen Mut, um unpopuläre Wahrheiten zu sagen. Wir brauchen Mut, um Jesus zu bezeugen. Wir brauchen Mut, um bei falschen Dingen nicht mitzumachen. Wir brauchen Mut, um Verantwortung zu übernehmen. Mut, um den Mund aufzumachen. Mut, um Leserbriefe zu schreiben. Wir brauchen Mut, um in einer Klausur nicht einfach das zu schreiben, was man von uns erwartet, sondern dort, wo sich das gegen die Wahrheit Gottes richtet, auch Flagge zu zeigen. Wir brauchen Mut, aus einer Clique auszuscheren, wenn wir merken, dass sie in eine falsche Richtung geht. Wir brauchen Mut, falsche Freundschaften zu beenden. Wir brauchen Mut, zu Menschen, bei denen wir lange nicht waren und denen wir noch etwas schulden, wieder hinzugehen und zu sagen, es tut mir leid. Wir brauchen Mut. Und Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mut bedeutet nicht, dass einer keine Angst hat. Sondern Mut heißt, dass ich trotz Angst und trotz Herzklopfen und trotz zitternder Knie das Richtige tue. Das ist Mut. Ohne Angst zu haben, eine Sache zu machen, da gehört nicht viel dazu. Das ist keine Kunst. Aber wenn meine Knie schlottern, wenn mein Herz pocht, dann trotzdem das zu tun, wovon ich überzeugt bin, dass Jesus es jetzt will von mir, das ist Mut. Und diesen Mut will Jesus uns wachsen lassen, wenn wir auf seinen Wegen gehen. Er will, dass wir nicht lascher werden, sondern mutiger. Und solcher Mut macht stark. Das ist das Zweite. Er sucht starke Vorbilder, Josaphat. Er stärkt seinen Mut. Und dann kommt schon die dritte Hilfe zum Starkwerden in den Blick in den Versen 7 bis 10. Im dritten Jahr seiner Herrschaft sandte er seine Oberen, Ben-Hail, Obadja, Zecharja, Netanja und Michaja, dass sie in den Städten Judas lehren sollten. Und mit ihnen die Leviten, Shemaja, Netanja, Sebadja, Asael, Shemiramot, Jonathan, Adonia, Tobia und Turpanonia und mit ihnen die Priester, Elishama und Joram. Und sie lehrten in Juda und hatten das Gesetzbuch des Herrn bei sich und zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Ist dir die Zeitangabe aufgefallen? Da steht in Vers 7, im dritten Jahr seiner Herrschaft. Warum? Das ist wichtig. Im dritten Jahr. Es spricht vieles dafür, dass bis dahin der Josaphat ein Mitregent seines Vaters gewesen war. Also die Amtszeiten von Josaphat und Asa überschneiden sich etwa um 2 bis 3 Jahre. Und das heißt, nach 3 Jahren hat er das Heft allein in die Hand genommen. Nach 3 Jahren trat er gewissermaßen offiziell ganz an die Spitze des Volkes. Und das ist ein ungemein wichtiger Einschnitt gewesen. Und die Frage war, welches Signal würde er jetzt setzen? Welche programmatische Weichenstellung würde er jetzt vornehmen? Und Josaphat entscheidet sich, Vers 7, im dritten Jahr seiner Herrschaft, als er dann ganz an die Spitze tritt, er entscheidet sich für eine Bibelkampagne. Und zwar für eine Bibelkampagne im Stil der Volksmission. Er geht zu den Leuten hin. Er macht nicht eine einzige Zentralveranstaltung mit Tausenden, sondern er geht zu den Leuten hin. Er sorgt dafür, dass sie in überschaubaren Bibelstunden Gottes Wort studieren. Das war seine zentrale Maßnahme, um das Volk zu stärken. Er stärkt sein Volk mit Gottes Wort. Vor vielen Jahren erhielt ich einen Brief von einer christlichen Bekenntnisschule, der mich ganz tief bewegt hat. Die Schulleitung hatte mich eingeladen, um für das Lehrerkollegium eine Fortbildung durchzuführen, so ein Tagesseminar. Und da war noch offen, welches Thema sollte ich mit den Lehrern bearbeiten. Und im Zuge der Vorüberlegung schrieb dann ein wacher Lehrer an die Schulleitung folgenden Brief und machte so seinen Wunsch für dieses Tagesseminar deutlich. Ich lese daraus nochmal vor. Da sagt er, es gibt eine Phase, in der alles, was Freiheit von den bisherigen Autoritäten zu versprechen scheint, große Anziehungskraft auf unsere Kinder hat. Und für diese Zeit müssen wir die Kinder stark machen. Stark, um sich zu wehren. Stark, um zu erkennen, um nicht alles anzunehmen, was man ihnen anbietet. Stark, um unterscheiden zu können. Stark, um urteilen zu können. Stark, um einen eigenen Weg zu finden. Und als christliche Schule müssen wir den Jugendlichen die Waffenrüstung Gottes mitgeben, um sie stark zu machen. Und es macht mich täglich traurig zu sehen, wie wenig selbstbewusst viele unserer Jungen und Mädchen sind, obwohl sie es als Erben des Himmelreiches doch sein können. Wie sie Orientierung und Autoritäten hinterherlaufen, nicht weil diese Recht haben, sondern weil sie stärker auftreten. Es macht mich traurig zu sehen, wie häufig sie andere Meinungen übernehmen, auch wenn die falsch sind, weil sie nicht stark genug sind, um sich selbst eine Meinung zu bilden. Vor allem aber betrübt mich, dass die uns anvertrauten Schüler aus der Gewissheit ihrer Rettung so oft nicht Freude und Stärke schöpfen, sondern Angst, etwas falsch zu machen. Und an diesem Punkt merke ich, ist mein Latein am Ende. Meine Versuche und Bemühungen scheitern reihenweise. Und dann, die Frage könnte dem Nestvogel nicht schreiben, er soll das Fortbildungsthema so nennen, Kinder und Jugendliche stark machen, wie geht das? Tja, und das Thema haben die mir dann aufs Auge gedrückt. Wie können wir Kinder stark machen? Und ich habe gebetet, Herr, was soll ich Ihnen sagen? Und dann habe ich nach den biblischen Begriffen für stark gesucht und bin auf den Begriff gestoßen, das feste Herz. Da steht im Griechischen ein Begriff für stark. Also stark ist nicht eine psychologische Frage, sondern eine geistliche Frage. Und dann habe ich versucht, das mit den Lehrern zu bearbeiten und ihnen deutlich zu machen, helft euren Kindern stark zu werden, indem sie heimisch werden im Haus der Wahrheit. Macht sie stark durch die Wahrheit. Macht sie stark, dass ihr ihnen helft, Gottes Programm und Gottes Sicht ihres Lebens, dieser Welt zu erkennen und zu verstehen. Gründet sie auf Gottes Wort und lehrt sie, ihm immer mehr zu vertrauen. Lasst sie heimisch werden im Haus der Wahrheit. Das war ein sehr interessantes Seminar, was wir hatten. Das ist das Geheimnis von Josaphats Stärke. Er stärkt sein Volk mit Gottes Wort. Und nun ist auffällig, dass der Bericht uns hier sogar die Namen und die Anzahl der Prediger nennt. Deswegen habe ich das extra vorgelesen, diese Zungenbrechernamen. Hier werden drei Berufszweige genannt. In Vers 7 die Oberen, in Vers 8 die Leviten und in Vers 8b die Priester. Die Oberen, das waren gewissermaßen Führer, die auch wahrscheinlich juristische Verantwortung wahrgenommen haben. Das sind nicht viele, aber sie sind handverlesen und sie machen sich dann auf den Weg. Und so werden sie stark, nicht durch psychologische Tricks, nicht durch positives Denken, sondern sie werden stark in den Wegen des Herrn, die Vers 6 benennt. Das ist Gottes Methode. Das ist Gottes Methode, uns stark zu machen. Darum machen wir hier Bibeltage zwei Tage lang. Das hatte Gott seinem Volk von Anfang an gesagt. 5. Mose 6, Vers 6 bis 9. Die Verse sind den meisten von uns wahrscheinlich gut bekannt. 5. Mose 6, Vers 6 bis 9. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt, unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, und sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand, und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Das macht stark. Und der König soll mit gutem Beispiel vorangehen. 5. Mose 17, ab Vers 18. 5. Mose 17, ab Vers 18. Da heißt es, und wenn er nun sitzen wird auf dem Thron seines Königreichs, da hatte Mose schon vorausgesehen durch den Geist Gottes, dass mal ein König kommen würde. Und wenn er nun sitzen würde, 5. Mose 17, Vers 18, auf dem Thron seines Königreiches, soll er eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben lassen. Das soll bei ihm sein. Und er, der König, soll darin lesen, sein Leben lang, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lehrt, dass er halte alle Worte dieses Gesetzes und diese Rechte und danach tue. Und sein Herz, darum geht es, es geht in erster Linie um sein Herz, sein Herz soll sich nicht erheben über seine Brüder. Und er soll nicht weichen von dem Wort Gottes, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass er verlängere die Tage seiner Herrschaft, er und seine Söhne in Israel. Das macht stark. Das ist Gottes Methode. Und das war zu allen Zeiten so, als Esra nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil das Volk wieder aufstellt, da lehrt er sie das Wort Gottes. Als die Reformation eine Runderneuerung der Gemeinde Jesu durch Gottes Kraft bewirken konnte, da geschah das durch das Wort Gottes. Die Reformation war eine Bibelbewegung. Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift. Und wichtig ist, dass wir das Wort Gottes intensiv studieren. Dass wir das Wort Gottes studieren mit dem Kopf und mit dem Herzen. Wichtig ist, dass wir immer wieder fragen, Herr, was willst du mich lehren? Herr, was willst du mich durch diese Berichte über die Könige lehren? Was willst du bewegen in meinem Leben? Und ihr Lieben, es ist eine gefährliche Tendenz, was uns in vielen, auch evangelikalen Kreisen in den letzten Jahren immer wieder begegnet ist, nämlich, dass man die biblische Wahrheit und die biblische Lehre kleinredet. Dass man sagt, ja, das ist zwar wichtig und so weiter, aber man soll das auch nicht überbewerten. Und selbst ein früher so verdienstvolles Werk wie OM tutet jetzt immer mal wieder in dieses Horn. Ich fand vor einiger Zeit in deren Informationsblatt folgenden Text. Da schrieb der Missionsleiter von OM in Deutschland, jemand machte darauf aufmerksam, dass die Bibel, das Wort Gottes, zum ganz überwiegenden Teil aus Geschichten besteht. Ein weiterer großer Teil sind Lieder und poetische Schriften. Diese alle sprechen vor allem unsere Vorstellungskraft und Fantasie an. Nur ein recht kleiner Teil der Heiligen Schrift dagegen sind Lehrbücher. Die Art der Kommunikation von Christen ist hingegen hauptsächlich lehrhaft. Und dann sagt er, wir müssen neue, kreative Wege finden, wenn es um die Kommunikation der Botschaft von Christus geht. Und schließlich fordert er, Bildsprache muss noch viel stärker Beachtung finden. Zitat, unsere Gesellschaft in Deutschland hat sich verändert. Bildsprache bekommt heute eine viel größere Bedeutung als Worte. Also, da geht ganz viel durcheinander in diesem Text natürlich. Auch wenn die Bibel von Geschichten berichtet, auch wenn die Bibel in bestimmten Zusammenhängen poetische Ausdrucksformen gebraucht, dient das immer in der einen oder anderen Weise dazu, uns zu lehren. Es sind ja nicht nur die Lehrbriefe dazu da, uns zu lehren, sondern die ganze Heilige Schrift will uns lehren. Und Vorstellungskraft, Fantasie, das wird nicht unbedingt stimuliert von der Bibel her. Das ist nicht das Ziel. Da kann ganz viel manipuliert werden auf diesem Wege. Ihr hört, was für ein Zungenschlag hier erkennbar ist. Und das halte ich für sehr gefährlich und auch für von der eigentlichen Absicht der Bibel wegführend. Leute, wenn wir anfangen, uns auf Bilder zu verlassen, ohne dass die Bibel sie uns verbindlich erklärt, auf Stimmungen, auf Fantasien uns konzentrieren, dann machen wir die Leute nicht stark, sondern machen wir sie schwach. Dann bahnen wir den Weg dafür, dass sie umso leichter manipulierbar werden. Dass ihr Urteilsvermögen untergraben wird. Fantasien, Bilder, da kann jeder erzählen, was ihm so gerade, nachdem er mal schlecht geschlafen hat, in seinem Unterbewusstsein rumspukt. Das wird nicht von der Heiligen Schrift uns nahegelegt, sondern es ist uns alles gegeben, um davon gestärkt zu werden durch Gottes Wahrheit. Ne? Paulus sagt, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben, die ganze Heilige Schrift und nützlich zur Lehre. Die ganze Heilige Schrift ist nützlich zur Lehre. Auch die Geschichten sind nützlich zur Lehre. Auch die poetischen Texte sind nützlich zur Lehre. Auch zum Trost, auch zur Ermutigung natürlich. Aber wodurch werden wir getröstet? Wodurch werden wir ermutigt? Wodurch? Durch die Wahrheit. Wir werden dadurch ermutigt, dass wir Berichte wie den heute Nachmittag über Elia studieren und verstehen, wer Gott ist und wie er handelt. Und dadurch werden wir getröstet und dadurch werden wir ermutigt. Wir werden nie ohne Wahrheit ermutigt, ihr Lieben. Und Wahrheit hat immer etwas mit Verstehen zu tun. Und das ist nicht Intellektualismus, das ist nicht Verkopfung, wie die Postmoderne einreden will und wie die Emerging Church Bewegung uns einreden will. Sondern das ist Gottes Weg. Zu allen Zeiten gewesen. Dass Gott uns auf allen möglichen erdenklichen Wegen seine Wahrheit nahebringt. Und dass Gott durch seine Wahrheit unser Herz bewegt. Und wenn Gott uns seine Wahrheit schenkt, dann geht das nicht an unserem Denken vorbei. Denn eine Wahrheit, die an deinem Denken vorbei dich verändern würde, wäre was? Manipulation. Gehirnwäsche. Dass du über den Tisch gezogen wirst in einer Weise, die du gar nicht nachvollziehen kannst. Vor 10 Minuten war ich noch kein Christ und plötzlich kommen mir die Tränen und ich weiß gar nicht warum. Aber jetzt fühle ich mich Jesus nah. Sorry, also wer sowas sagt, das ist nicht der biblische Weg. Wenn du an Jesus glaubst, dann weißt du warum. Wenn du ihm deine Schuld bekennst, dann tust du das bewusst. Der Heilige Geist arbeitet nicht an deinem Denken vorbei. Der Heilige Geist manipuliert dich nicht. Er zieht dich nicht emotional über den Tisch. Er schubst und stößt dich nicht in irgendwelche Haltungen und Zustände hinein, von denen du am nächsten Tag nicht mehr weißt, wie sie zustande gekommen sind. Das machen die Sekten. Das passiert in der Esoterik, das passiert auch beim Okkultismus. Das passiert in allen möglichen Formen und Varianten von Schwärmertum. Aber das ist nicht der Weg Gottes, das ist nicht der Weg der Bibel. Und deshalb wird Josaphat stark, weil er sein Volk stärkt mit dem Wort Gottes. Und außerdem, ich denke, das haben auch viele säkulare Männer inzwischen kapiert, die teilweise nicht gern zu vermeintlich christlichen Veranstaltungen gehen, weil sie sagen, wir wollen nicht ständig mit Bildmeditationen dort gequält werden. Es gibt einen interessanten Artikel, vor einiger Zeit erschienen in der Zeitschrift Podium. Da wird beschrieben, warum viele Männer den christlichen Gemeinden fernbleiben. Und in einer Erklärung ist das folgendermaßen formuliert. Fand ich ganz lustig zu lesen. Wir hassen Bildmeditationen mit verwackelten südfranzösischen Kirchenfenstern. Aber auch jede andere Form visueller und akustischer Grausamkeiten in Gottesdiensten, Gemeindefesten oder Grüppchen. Den ganzen Andachtskitsch, der so gar nichts mit unserer Lebenswelt zu tun hat. So. Und dann haben Männer auch noch gesagt, was sie auch noch hassen, in Gesprächsgruppen zusammenzusitzen und sein Innerstes nach außen kehren zu müssen. Dabei sitze man im Kreis und deutele religiös herum. Eine gestaltete Mitte, also so ein freier Austausch im Kreis, sei die gar nicht so subtile Aufforderung, die Hosen runterzulassen, und zwar existenziell, spirituell, authentisch, meistens in Form einer Vorstellungsrunde mit Menschen, die man noch keine 5 Minuten kennt. Und ein Mann hat sich dadurch geholfen, dass er sich ein T-Shirt hat drucken lassen, da steht drauf, Sie brauchen mich nicht zu fragen, ich heiße Peter, bin ledig, will mir aber trotzdem selbst eine Frau suchen. Wäre auch mal ein Vorschlag, dass jeder für seine T-Shirt-Aufschrift selber verantwortlich ist. Das wäre sicher sehr aussagekräftig. Also, so stärkt Josaphat sein Volk durch das Wort Gottes. Wenn du stark werden willst, studiere die Bibel. Wenn du deine Leute stark machen willst, lehre sie Gottes Wahrheit. Und darum ist es wichtig, dass wir das hier tun. Und wo wir diesen Weg beschreiten, da wird sich der Herr dazu bekennen. Im Fall Josaphats geschah das auf folgende Weise, es hieß in Vers 10, da kam der Schrecken des Herrn über alle Königreiche der Völker. Also Gott sorgt auf übernatürliche Weise dafür, dass die umliegenden Völker großen Respekt vor Josaphat bekommen, großen Respekt vor seinem Land, vor seiner Regierung bekommen. Und dann, guck nochmal hin, dann scheint zum Ende der Bericht plötzlich sehr technisch zu werden, ab Vers 11. Sogar einige von den Philistern brachten Josaphat Geschenke und Silber als Abgabe. Auch die Araber brachten ihm 7.700 Widder und 7.700 Böcke. So wurde Josaphat immer stärker und er baute in Juda Burgen und Städte mit Kornspeichern und hatte viel vor, in den Städten Judas und Kriegsleute, streitbare Männer zu Jerusalem. Das ist interessant. Viele Zahlen, viele Funktionen und dann tauchen wieder Namen auf. Und dies war ihre Ordnung, Vers 14, nach ihren Sitten. In Juda waren Oberste über 1.000, Adna der Oberste, und unter ihm 300.000 streitbare Männer. Und neben ihm Jochanan, der Oberste, unter ihm 280.000. Neben ihm Amasja, der Sohn Sichris, der sich freiwillig in den Dienst des Herrn gestellt hatte, und unter ihm 200.000 streitbare Männer. Und aus Benjamin Eliada, ein streitbarer Mann, und unter ihm 200.000, die mit Bogen und Schild gerüstet waren. Und neben ihm Joschabat und unter ihm 180.000 zum Kampf gerüstete Männer. Diese alle dienten dem König, außer denen, die der König in die festen Städte von Juda gelegt hatte. Warum macht Gott das so? Warum informiert er uns auf diese Weise? Ich denke, hier will uns Gott noch einen letzten Punkt deutlich machen. Warum war Josaphat stark? Er suchte starke Vorbilder, er stärkt seinen Mut, er stärkt sein Volk mit Gottes Wort und schließlich viertens, er hatte starke Mitarbeiter. Er hatte starke Mitarbeiter. Das ist interessant. In Vers 13 ist hier die Rede von streitbaren Männern. Menge übersetzt tapfere Krieger, Schlachter, tapfere Helden. Also starke Männer. Und dann nochmal starke Männer, Vers 14. Und Vers 17 nochmal, dieser Eliada, ein starker Mann. Das ist wahrscheinlich, dass diese Leute auch das Bibelprogramm durchlaufen hatten, von dem wir in den Versen davor hören, dass sie geistlich stark waren. Und offensichtlich waren sie auch auf ihrem Fachgebiet stark. Und Gott zeigt uns hier, wie Josaphat starke Leute um sich herum sammelt. Keine Marionetten, keine Opportunisten. Er betreibt nicht die Personalpolitik, ich sage das jetzt mal hier ganz, ganz frank und frei, unserer Kanzlerin, deren Gesichter, die sie da um sich versammelt, immer unbekannter werden und immer blasser. In seinem Umfeld wurden die Leute auch stark, wurden sie mutig, offensichtlich. Sie waren stark und sie wurden stark. Sie konnten heranreifen. Und so wird das Südreich unter Josaphat ein Vorbild für uns, wie unsere Gemeinden stark werden. Nämlich dadurch, dass Einzelne unter uns stark werden und sich dann in das Ganze einordnen. So werden Gemeinden stark. Dass Einzelne stark werden und sich in das Ganze dann einordnen. Und das ist interessant, Leute. Diese starken Leute, die hatten keine Probleme, dem König zu dienen. Diese starken Leute hatten keine Probleme damit, sich unterzuordnen. Und ich sage es nochmal, sich einordnen zu können, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Und warum konnten sie das? Weil sie merkten, der König versteht sich auch als Diener Gottes. Weil sie merkten, der Josaphat will nicht einfach nur den Daumen draufhalten. Der benutzt uns nicht nur, um die Selbstgefälligkeit seiner Macht damit zu demonstrieren, sondern der hängt sich selber rein. Der gibt selbst alles, was er hat. Und darum können wir uns ihm gut als dem König unterordnen. Ihr Lieben, das ist für jede Leitungsaufgabe wichtig. Egal, ob du eine Leitungsaufgabe im Kindergottesdienst hast, im Jugendkreis, im Schülergebetskreis, in der Gemeindeleitung, im Seniorenkreis. Es ist immer wichtig, dass die Leitenden ihren Einsatz als Dienst verstehen. Es ist immer wichtig, dass die Leiter selbst opferbereit sind. Dass man merkt, sie geben ihr letztes Hemd. Sie geben die letzte Patrone. Sie tun selbst alles, was geht. Und ich denke, solchen Leitern kann man sich dann auch vertrauensvoll unterordnen. John MacArthur, der Pastor aus Los Angeles, hat das einmal folgendermaßen gesagt in seinem Artikel Der Pastor als Leiter. Da schreibt er: Die Früchte wahrer christusähnlicher Leiterschaft sind Demut, Milde, Selbstaufopferung und Liebe zu den Schafen. Ein guter Leiter, ein guter Hirte verkörpert, wonach jeder Verantwortliche in der Gemeinde streben sollte. Er ist den Menschen persönlich zugewandt. Er ist geduldig, einfühlsam, engagiert und selbstlos. Herrische Autokraten, die zu Mitgefühl oder Freundlichkeit anscheinend unfähig sind, sind als Führungspersonen vollkommen ungeeignet. Der Schlüssel zu guter Leiterschaft liegt weit weniger darin zu herrschen, als vielmehr darin, sich hinzugeben. Zitat Ende. Und das war bei Josaphat offensichtlich der Fall. Auch in diesem Sinne scheint er ein starker König gewesen zu sein, mit starken Mitarbeitern. Und diese Stärke hatte ganz offensichtlich bei all diesen Leuten etwas mit Hingabe zu tun. Und am Schluss legt unser Text uns das besonders ans Herz, indem er einen dieser starken Mitarbeiter zum Ende nochmal ja persönlich vorstellt, kann man sagen. So als würde die Kamera nochmal auf diesen einen Mann draufgehen und ihn heranholen. Und das ist in Vers 16 Amasja. Von dem wird gesagt, neben ihm, also neben Johanan, stand Amasja, der Sohn Sichris, der sich freiwillig in den Dienst des Herrn gestellt hatte. Also er hat sich selbst gegeben und er hat das freiwillig getan. Und er hat sich in den Dienst des Herrn gestellt. Versteht ihr? Er hat sich nicht nur in den Dienst des Königs gestellt, sondern er hat gesagt, mein Dienst für das Ganze hier ist ein Dienst für Jesus. In wessen Dienst stellst du dich? Ist es der Dienst des Herrn? Wenn du das tust, dann kannst du dich ganz hingeben. Und kein Wunder, dass ein Reich mit solchen Mitarbeitern stark wird. Und sogar im Namen Amasja steckt für uns noch eine Ermutigung. Weißt du, was Amasja heißt? Amasja heißt, Jahwe trägt. Gott trägt. Und das ist nochmal der Hinweis, woher der Amasja diese Kraft für seinen Einsatz bekam. Weil Jahwe ihn trägt. Und darum kann er sich ganz hineingeben in den Dienst für den Herrn. Und ihr Lieben, damit schließt sich der Kreis. Wir hatten gesagt, alle Stärke kommt von Gott. Kein anderer kann uns tragen als Jahwe. Aber wir sind voll verantwortlich. Wir sind voll verantwortlich, uns wie Amasja freiwillig zur Verfügung zu stellen. Wir sind voll verantwortlich, uns im Grunde genommen an diese Stärke, die der Herr für uns bereithält, anzukoppeln. Gottes Stärke ist wie, ja, wie eine Schutzjacke, die er uns hinhält. Und es ist unsere Verantwortung, dass wir in diese Schutzjacke reingehen, dass wir uns schützen lassen, dass wir uns in diese Kraft, an die der Herr uns anschließen will, hineinstellen. Und dafür kann Josaphat, dieses Kapitel 17, ein ganz ermutigendes Beispiel sein, wie einer stark wird. Und lasst uns den Herrn bitten, dass er uns immer stärker macht, dass er uns diese Stärke schenkt. Und lasst uns Maß nehmen an Josaphat. Erstens, er suchte sich starke Vorbilder. Zweitens, er stärkte seinen Mut. Drittens, er stärkte sein Volk mit Gottes Wort. Und viertens, er hatte starke Mitarbeiter. In seinem Umfeld konnten Leute stark werden und konnten starke Leute sich auch demütig einfügen. Auch uns will Jesus zu starken Leuten machen. Wir sollen stark werden für sein Reich, stark uns einsetzen für seine Ehre. Und darum hat keiner, der zu Jesus gehört, das Recht, sich auf seine eigene Schwäche zurückzuziehen. Das war schon bei den Gläubigen im Alten Testament immer wieder die Gefahr, dass sie sich zurückziehen wollten, dass sie sich rausnehmen wollten, dass sie resignieren wollten manchmal. Aber der Herr hat sie nicht in ihre Schlupfwinkel abtauchen lassen und er lässt auch dich nicht in deine Schlupfwinkel abtauchen, sondern der Herr ist ihnen nachgegangen und er geht auch dir nach mit seinem Wort. Und so ist es von Gott gemeint in Jesaja 40, Vers 29, wo der Herr uns zuruft, er gibt dem Müden Kraft und Stärke dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und selbst Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Josaphat ist für uns ein starkes Beispiel dafür, was es heißt, auf den Herrn zu harren. Und liebe Leute, klar, dass wir uns manchmal auch nicht gerade stark fühlen. Klar, dass wir uns auch manchmal nicht wie Adler vorkommen, sondern eher wie lahme Hühner. Aber es kommt nicht darauf an, wie wir uns fühlen, sondern es kommt darauf an, was der Herr aus uns machen will. Tag für Tag. Amasya, das heißt, Jahwe trägt. Und darum ist es auch gar nicht schlimm, wenn es uns manchmal wie jenem älteren Christen geht, bei dem die äußeren Kräfte immer weniger wurden und der trotzdem so fröhlich war. Und dann hat ihn mal jemand gefragt, sag mal, bekommst du nicht auch manchmal weiche Knie? Wirst du nicht auch manchmal schwach? Und er hat ganz ehrlich gesagt, doch, weiche Knie kenne ich. Manchmal, da zittere ich schon, aber ich stehe auf einem Felsen. Und der Fels unter mir, der zittert nicht. Und diese Gewissheit kannst du auch haben. Unser Fels ist Jesus. Und er will dich stark machen. Und er will deinen Mut wachsen lassen. Und er will dich so einsetzen zu seiner Ehre und zur Ausbreitung seines Reiches. Sei stark in dem Herrn. Amen. Wir wollen das jetzt singen. Vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Welche Nummer ist das? Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Das müsste sich eigentlich in dem Buch finden. Ist drin, ne? Also der Pianist hat schon mal gesagt, es ist auf jeden Fall drin. Dem glauben wir.
12. Na also. 12.